HR Info. Das Interview.
Mit Jan Tussing. Er ist der Pionier im Drogeriegeschäft, ein Unternehmer, der den Einzelhandel revolutioniert hat. Dirk Grossmann hat aus dem kleinen elterlichen Drogeriegeschäft in Hannover ein Imperium gemacht. Heute beschäftigt Dirk Grossmann rund 50.000 Mitarbeiter und gehört zu den reichsten Deutschen. Aber es lief nicht immer rosig. In den 90ern stand das Unternehmen kurz vor der Insolvenz. Wir wollen wissen, wie hat Dirk Grossmann die Krise gemeistert? Was hat er daraus gelernt und welche Verantwortung sieht er für sich als Unternehmer? Dirk Grossmann hat seine Erfahrungen in eine Autobiografie gepackt, die jetzt frisch erschienen ist. Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Herr Grossmann, Sie haben Ihre Autobiografie geschrieben, die jetzt erschienen ist. Dann bin ich auf den Baum geklettert von Aufstieg, Mut und Wandel. Und Sie beschreiben Ihre unternehmerischen Anfänge in Hannover, Ihr Elternhaus und die kleine Drogerie, die Ihre Eltern nach dem Krieg in der zerstörten Stadt betrieben. Heute gehören Sie zu den reichsten Deutschen, kann man sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär?
Ja, das kann man sagen, ja. Ich war noch nie Tellerwäscher, aber bin jetzt auch kein Millionär, sondern Milliardär. Aber im Grunde ist es die typische Geschichte, ja.
Sie wollten reich werden. Also Sie schreiben in dem Buch, das war schon wichtig für Sie, weil Sie eben auch in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind. Geld ist wichtig. Wie wichtig ist das Geld?
Ja, also ich wollte eigentlich mehreres. Ich wollte vor allen Dingen ein interessantes, ein spannendes Leben leben. Also für mich war das immer so eine finstere Vorstellung, irgendwo in einem Büro ewig zu arbeiten oder dass immer alles sich wiederholt. Ich wollte ein spannendes Leben leben. Und darüber hinaus hatte ich natürlich auch die Idee, es wäre schön, genug Geld zu haben. Aber ich wusste nie, wie erfolgreich ich mal werde, aber so, dass ich bequem leben konnte, das war eigentlich mehr das Ziel. Aber mehr zunächst nicht.
Aber Sie sind ja nicht zufällig Milliardär geworden.
Nee, ich bin ja 72, wenn ich jetzt zurückblicke, dann weiß ich, dass es nicht zufällig war. Aber wenn man am Anfang einer Entwicklung steht, dann kennt der Mensch ja seine Zukunft nicht. Und wenn ich heute zurückdenke, ja, dann hatte das bestimmt was mit Hartnäckigkeit, mit Kreativität, mit Fantasie. Aber vor allen Dingen, glaube ich, bin ich ein erfolgreicher Unternehmer, weil Menschen zu mir Vertrauen haben, ich zu Menschen Vertrauen habe und weil ich Teil einer Arbeitsgemeinschaft bin, wo Menschen miteinander gut können. Denn das ist bei großen Unternehmen extrem wichtig. Menschen sollten ein gutes Miteinander haben und dann ist auch alles möglich.
Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, Sie erzählen mir Ihre Erfahrung von der Bundeswehr, weil Sie schreiben ja auch, und dann bin ich auf den Baum geklettert und ich dachte, jetzt kommt die Hartnäckigkeit und auch so die Durchsetzungsfähigkeit als wichtigste Eigenschaft.
Aber Herr Tussing, die Geschichte erzähle ich gerne. Ich mache es kurz. Ich bin 18 Jahre, ich soll zur Bundeswehr, aber wir haben zu Hause ganz wenig Geld, nur eine ganz kleine Drogerie in Hannover. Die Großeltern leben davon, der Bruder studiert, die Mutter kränkelt und ich stehe in dem Laden und versorge fünf Menschen. Und wenn ich zur Bundeswehr gegangen wäre, also ich hätte Geld gebraucht, um einen anderen Menschen einzustellen, der während ich, anderthalb Jahre war das damals, während ich bei der Bundeswehr bin, der mich ersetzt. Und ja, das habe ich thematisiert und dann habe ich prozessiert gegen die Bundesrepublik Deutschland gesagt, also da gibt es Paragraph sowieso, wenn besondere Umstände sind, dann ist der Wehrpflichtige zurückzustellen. Dann habe ich in erster Instanz verloren, dann habe ich Revision eingelegt und dann sagte mein Anwalt, ich muss am 1.4. zur Bundeswehr. Und dann sagte ich, das kann nicht sein, wenn dieser Prozess jetzt 2 Jahre dauert bis zur endgültigen Entscheidung. Und in der Zwischenzeit war ich schon 1,5 Jahre da. Das geht ja gar nicht. Und dann sagte der Anwalt, Herr Rossmann, Sie gehen am 1.4. dahin, sonst sind Sie vorbestraft. Das rate ich Ihnen nicht. Naja, und dann bin ich dahin gegangen und habe zu den Leuten gesagt, und zwar monatelang, mein Name ist Dirk Grossmann, ich prozessiere gegen die Bundesrepublik Deutschland. Das führte ja dann dazu, dass ich nach 4,5 Monaten in die Psychiatrie kam, weil die konnten mich nicht mehr ertragen, ja.
Und dann war ich, haben Sie Ihren Willen durchgesetzt?
Noch nicht. Ich war in der Psychiatrie, kam aus der Psychiatrie raus, weil die sagten, der ist normal, der Kerl. Und dann sollte ich wieder mitmachen bei der Bundeswehr. Und dann, das war der 6. September und da bin ich auf dem höchsten Baum des Bataillons geklettert. Da mussten sie mich mit der Feuerwehr Hannover-Langenhagen runterholen nach 5 Stunden. So am nächsten Tag war die Sache klar. Jetzt reichte es mit dem Kanonier Rossmann. Und ich wurde dann mit 40 D-Mark Geld entlassen.
Und Sie durften die Drogerie der Eltern weiterführen.
Ja. Der Vater war ja tot, der starb 1958. Es war nur noch die Mutter da und ich stand ja alleine da in dem Laden.
Und dann kam von der besten Freundin ihrer Mutter, die Lotte, ein Angebot, sie könnten eine Konditoreikette übernehmen. Ich meine, das ist ja ein sehr lukratives Angebot. Die Drogerie war noch nicht so groß wie die Konditoreikette. Aber ihr Bauchgefühl hat gesagt, nein, ich mache das nicht.
Also, wir schreiben das Jahr 1971. Es gab Preisbindung in Deutschland. Also jede Flasche Odol und jede Blender mit Zahncreme kostete das Gleiche. Und damals hat die SPD-FDP-Regierung die Preisbindung aufgehoben. So, ich hatte ein leeres Ladenlokal angemietet im Herbst 71, weil ich die Idee hatte, Deutschlands ersten Drogeriemarkt aufzumachen. Also nicht eine Drogerie. Es gab 18.000 Drogerien mit Tresen, wo die, also wie heute eine Apotheke. Aber es gab keine Selbstbedienungsdrogerie. Und diese Idee hatte ich und ich hatte auch ein Ladenlokal angemietet. Und jetzt Hintergrund. Die Tante Lotte lebte alleine und sagte, Dirk, du übernimmst alles, 300 Mitarbeiter, gibst mir monatlich das Geld, was ich brauche. Es ist alles auf solide gebaut, weil das war die Deutschlands berühmteste Konditorei, weil die exportierten ihre Schokoladen und Pralinen nach Australien, nach USA. Also ich sollte alles übernehmen, mich ins gemachte Bett setzen. Und dann habe ich ein paar Tage überlegt und habe gesagt, nee, ich will das mit dem Drogeriemarkt machen. Ich bin Drogist und da habe ich auf mein Bauchgefühl gehört.
Ab wann wussten Sie, dass Sie mit der Drogerie auch leben könnten?
Ja, das kam am ersten Tag, weil wir hatten vielleicht 30.000 D-Mark Monatsumsatz in unserer kleinen Drogerie. Und als ich den Laden eröffnet hatte in der Jakobistraße in Hannover, da hatte ich schon am ersten Tag, an einem einzigen Tag, 20.000 D-Mark Umsatz. Ich dachte, ich mache 3.000 Mark am Tag. Und da waren morgens um 8 schon Tumulte, da musste die Polizei kommen, weil das erste Mal, dass in Deutschland auf Drogeriewaren Discountpreise gemacht wurden. Also das war hochspannend. Und da wusste ich, also ich habe hier eine Goldader gefunden. Und dann ging es ja los mit Expansion ohne Ende.
Was würden Sie mir auf den Weg mitgeben, wenn ich vorhätte, reich zu werden?
Also ich würde Ihnen sagen, wenn Sie Menschen nicht mögen, also mehr ein introvertierter Mensch sind, mehr ein Einzelgänger sind, vergessen Sie es, einen Betrieb zu machen, wo andere Menschen wichtig sind. Vielleicht können Sie eine große Erfindung machen oder
Steve
so.
Steve Jobs.
Ja, genau. Ich habe auch die Biografie gelesen. Das ist auch so typisch, ja. Also wenn man natürlich eine Riesenerfindung macht oder genial ist, kann man auch reich werden. Aber normalerweise, also im deutschen Einzelhandel überhaupt, im Einzelhandel braucht man immer andere Menschen und da muss man auch gute Signale senden und empfangen. Ne? Und wenn man Menschen nicht mag, soll man es vergessen.
Sie hören HR Info, das Interview, heute mit Drogeriepionier Dirk Rossmann. Herr Rossmann, Sie gehören zu den reichsten Deutschen und haben eigentlich so eine Bilderbuchkarriere absolviert. Aber in den 90er Jahren stand Ihr Unternehmen kurz vor der Insolvenz. Wie haben Sie das Ruder herumgerissen?
Also Hintergrund war, dass ich immer schon relativ viele Bankschulden hatte, weil damals waren die Steuern noch wesentlich höher als heute prozentual. Dann kam die Wende 1990. Dann habe ich ganz viele Läden in Ostdeutschland aufgemacht und dann bin ich nach Tschechei, Ungarn und Polen gegangen und die Kredite wuchsen ins Unermessliche. Dazu kam, dass ich mich an der Börse verspekuliert habe. Dazu kam, dass ich einen Herzinfarkt hatte. Dazu kam, dass ich 1996 12 Millionen D-Mark Verlust gemacht habe. Und dann war eine Situation da, wo ich dann wirklich nicht wusste, wie ich Ende des Monats die Gehälter noch zahlen konnte oder so, wie ich das schaffte. Also es war eine schlimme Situation. Ich war auch kein guter Chef damals, weil ich war unruhig, nervös, vielleicht auch aggressiv manchmal. Also es war eine ganz schwierige Zeit. Und nach dem Herzinfarkt, wo ich dann wirklich in den Abgrund geguckt habe, da habe ich gesagt, jetzt muss ich alles anders machen. Da habe ich mich nur noch auf die Drogeriemärkte konzentriert. Früher wollte ich immer alles machen.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie auch gerne wetten und haben erzählt von dem Event in Las Vegas, wo Sie mit Ihrem Sohn waren und ein bisschen Geld verzockt haben. Herr Rossmann, sind Sie ein Spieler?
Ja, natürlich bin ich ein Spieler, aber ich hatte mir immer ein Limit gesetzt, aber das habe ich, ich glaube, damals waren das in den 80er Jahren vielleicht 2000 Mark und die habe ich also zu 100% verzockt. Ja, insofern bin ich ein Spieler, aber nicht, dass ich jetzt also Kopf und Kragen riskiere, also das mache ich nicht.
Wie viel Risiko sind Sie bereit einzugehen? Ja, wie viel Risiko muss man eingehen?
Herr Tussing, ich bin ja früher enorme Risiken eingegangen. Es war ja nicht zufällig, dass ich vor der Insolvenz stand, weil es war so, mir war klar, also entweder wächst Rossmann, weil DM ist auch gewachsen, der Müller ist, also die anderen sind auch, entweder werden wir ganz groß, ja, aber um groß zu werden, brauchte ich Kredite. Ich hatte ja wenig, die Gewinne waren nicht hoch. Ich brauchte immer wieder Kredite Und das war ein enormes Risiko und es war also spitz auf Knopf, ja. Weil ich wollte als Drogeriemarkt überleben und ich habe es Gott sei Dank geschafft, aber das war nie sicher, ja. Es gab ja noch vor 12 Jahren gab es noch 15 Drogeriemarktketten, die hießen Drosba und Kade und Ihrplatz und Schlecker sowieso und Kloppenburg in Schleswig-Holstein. Es gab so viele Ketten, aber die gibt es alle heute nicht mehr, übrig geblieben sind, so als lupenreiner Drogeriemarkt nur DM und Rossmann.
Götz Werner, DM. Welches Verhältnis haben Sie jetzt zu Götz Werner? Weil Sie schreiben ja, Sie kennen ihn auch.
Also früher haben Götz und ich uns häufig getroffen. Wir haben auch, glaube ich, über 10 Jahre gemeinsam Ware eingekauft. Also war ein enger Kontakt. Jetzt ist der also sehr gering geworden. Vielleicht sehen wir uns mal, wenn die Lebensmittelzeitung oder ihren Jahresball macht. Also, aber früher war das sehr eng und freundschaftlich und also das, wir konnten wir immer trennen. Das eine ist eben das menschliche Miteinander und das andere ist, dass man Konkurrenten ist.
Aber spüren Sie so einen Kampfgeist? Ich meine, Götz Werner...
Riesig.
Ja?
Ja? Ich glaube sogar so, weil ich schreibe ja auch mal im Buch, dass ich eigentlich faul bin, aber also ich... Also dass jetzt nachher nur noch in Deutschland nur noch DM-Märkte sind, ja, also da habe ich einen riesigen Kampfgeist. Und das ist eigentlich für mich Antrieb, also dass das Unternehmen überlebt und auch noch in 10 Jahren da ist. Oder ich meine, wir haben ja heute ganz andere Probleme. Denken Sie an die Internetwelt und die Digitalisierung und diese enorme Entwicklung mit Online-Shops und so. Also es kommen ja ständig neue Herausforderungen und man muss immer wirklich ja auch vieles verändern, damit man auch übrig bleibt daher.
In den USA sagt man, dass jeder Unternehmer mindestens einmal gescheitert sein muss, um aus seinen Fehlern zu lernen. Welche Lehren ziehen Sie aus Ihren Fehlern? Weil Sie schreiben in dem Buch ja auch über die Krisen und auch über die Verarbeitung Ihrer Kindheit.
Ja, Herr Tussing, ich war früher jemand, der dachte, also ich könnte an der Börse machen. Ich habe ja vieles gleichzeitig gemacht. Und dann habe ich mich völlig übernommen. Also es ist wichtig, und das habe ich erst mehr so seit 10, 15 Jahren verstanden, genau zu wissen, das kann man machen und das sollte man lieber lassen. Und ich habe auf so viel Hochzeiten getanzt, ich habe vielleicht früher zu viel gemacht, aber das wäre auch alles nicht schlimm gewesen. Nur früher habe ich es gemacht mit hunderten Millionen Bankschulden. Heute sind wir schuldenfrei und deshalb bin ich viel entspannter. Aber früher stand ich alleine von der Seite so unter Druck, dass immer hat Geld gefehlt. Ja? Und dadurch wurde alles unerträglich. Also reduzieren, konzentrieren und wissen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Ich musste erst älter werden, um das zu lernen.
Sie hören HR Info, das Interview mit dem erfolgreichen Unternehmer Dirk Rossmann. Herr Rossmann, Sie brüsten sich damit, dass Sie kein Handy haben, kein Internet, kein Computer im Zeitalter der Globalisierung und der Digitalisierung. Das klingt für mich sehr anachronistisch und irgendwie so, sind Sie ein Unternehmer der alten Schule, ein Dinosaurier?
Ich weiß natürlich, wie wichtig diese moderne technologische Entwicklung ist und welche Vorteile sie bringt. Ja? Aber ich weiß auch, dass wenn ich durch Florenz gehe und diese wahnsinnigen Bauten da sehe und begeistert bin von Florenz, aber 3, 4, 5 Mal angestoßen werde von Leuten, die also auf ihr Smartphone gucken, aber gar nicht auf den Weg gucken oder sich vielleicht nur fotografieren, aber sich es gar nicht selbst ansehen, dass ich auch ein Stück Wut habe auf diese moderne digitale Welt. Die ganze Branchen werden kaputt gemacht vom Silicon Valley. Ja, ich habe auch eine Wut auf das Silicon Valley und ich habe auch eine Wut auf diese Art, Wirtschaft zu betreiben, wo man sagt, okay, erst wenn wir alle anderen kaputt gemacht haben, ja, dann ist es gut. Nein, ich bin für Pluralismus und haben wir selbst viele andere kaputt gemacht. Ich weiß es, ja, aber das kommt jetzt auf so eine Mega-Ebene, dass es also immer noch viel größer wird. Nein, ich setze mich sehr kritisch mit der digitalen Welt auseinander und selbst genieße ich einen riesigen Luxus. Ich habe Sekretärin, ich bin praktisch nicht erreichbar. Und einem Journalisten habe ich immer gesagt, also man kann sich ja so schlecht erreichen, sind ja kaum erreichbar. Da habe ich gesagt, manchmal habe ich Probleme, für mich selbst erreichbar zu sein.
Sie haben es angesprochen, also die Konzentration auf dem Drogeriemarkt ist ja jetzt schon auch sehr gewaltig mit 2 großen Ketten. Mhm. Sie haben Silicon Valley angesprochen. Also die Ökonomie hat sich ja sehr stark verändert in den letzten Jahren, seitdem Sie Unternehmer sind. Jetzt gehen wir ja hin zur Plattformökonomie. Ne? Wir gehen hin zu dem Bestellen, Online-Bestellen, klar, Amazon. Klar. Da ist ja, der Druck ist ja noch mal größer.
Ja, aber ich erlebe diesen Druck gar nicht so groß, Weil ich hatte früher wirklich Druck, wenn die gut gekleideten Herren von den Banken zu mir kamen und ich bitte, bitte machen musste, also gib mir mehr Kredit. Nein, wir sind ein starkes Unternehmen. Ich erlebe von der wirtschaftlichen Seite überhaupt keinen Druck. Wir haben die letzten Jahre immer ausreichend Geld verdient. Also ich habe überhaupt keinen Druck. Aber dass ein Unternehmen zu haben, auch immer wieder neue Herausforderungen sind, das nehme ich an. Und da sind wir heute so gut aufgestellt, dass wir denken, das packen wir. Also wir haben großes Selbstvertrauen, dass wir das packen.
Haben Sie Prognosen in der Schublade, wie es weitergeht mit dem Drogeriemarkt?
Nein, also ich will mal was anderes sagen. Ich erlebe, dass es viel Unwissenheit gibt, weil die sagen, ja, jetzt im Textilhandel, Schuhhandel und so. Und dann sage ich, denken Sie wirklich mal nach, ja. Wenn Sie heute in Bangladesch für 1 Euro ein T-Shirt kaufen, das Sie in Deutschland im Internet für 9,90 Euro verkaufen, ja, das funktioniert, das weiß ich auch. Aber wenn Sie Pampers für 8 Euro einkaufen, und so ist es ja ungefähr, und der Verkaufspreis ist 8,65 Euro, also 5% Marge, da können Sie nicht die Pakete packen und die ausfahren und so, das funktioniert nicht. Wir haben im deutschen Einzelhandel extrem niedrige Margen. Und momentan gibt es weltweit noch nicht einen Händler, der es geschafft hat, im Lebensmittelhandel oder mit Drogeriewaren wirklich Geld zu verdienen, online. Und ich hoffe, dass sich diese Strukturen auch noch erhalten werden. Wir machen selbst online, aber im kleineren Umfang.
Das heißt, Sie schauen positiv in die Zukunft. Sind Sie ein positiver Mensch?
Durch und durch, durch und durch.
Bestandteil unseres Interviews in HR Info ist immer eine kleine Überraschung, die wir in eine Box packen. Herr Hausmann, wollen Sie mal aufmachen und schauen, was da drin steckt und mir sagen, was Sie sehen?
Da sehe ich den Spiegel, die deutsche Frage, wie gehen wir mit Migranten um? Die Flüchtlingskrise gefährdet Merkels Kanzlerschaft.
Und woran erinnert Sie der Spiegel?
Der erinnert mich natürlich an meine Aktion im Januar 1990, als ich 20.000 Spiegelhefte in die damalige DDR geschmuggelt habe in 16 Privat-PKWs.
Warum haben Sie das gemacht?
Weil ich mich vorher geärgert hatte. Ich hatte ja wie alle anderen auch dauernd, saß ich vor dem Fernseher, Oktober, November, Dezember 89. Und dann habe ich im Fernsehen gesehen, dass NPD-Leute, also ganz Rechte, da ihre Flugblätter verteilen. Und dann habe ich am 27. Dezember 89 beim Spiegel angerufen, habe gesagt, ihr habt doch auch Hefte, die zurückkommen. Wie viel sind denn das? Ich kannte einen Redakteur, Herrn Bockdorf, und der sagt, ja, ungefähr 20.000. Ich sage, die will ich haben. Wir haben die in 16 PKWs gepackt. In einem Passat gehen 1.250 Hefte, 20.000. Und wir haben einen leeren Ford Transit in die DDR geschickt. Der wurde an der Grenze kontrolliert, genau kontrolliert, aber der war leer. Und vor dem Hotel Merkur in Leipzig haben wir nachmittags die 20.000 Hefte in einen Ford Transit umgepackt, sind um 5 Uhr auf den Karl-Marx-Platz gefahren. Muss man sich vorstellen, um 5 Uhr 3.000 Menschen auf dem Karl-Marx-Platz, um 6 Uhr 120.000, und haben dann die 20.000 Hefte da verteilt. Und die Menschen haben auf den Wagen gedrückt und so. Also ein Spiegelheft Anfang Januar 1990 war ein Wahnsinn.
Sie sind ein politischer Mensch also. Und ich höre daraus, dass Sie da doch die NPD-Parolen gefuchst haben. Sie sind wütend geworden. Mhm. Heute sind wir ein paar Jahre weiter. Sehen Sie da Parallelen? Geht es Ihnen heute auch wieder so, dass Sie sehen, es sind jetzt auch wieder rechte Parolen, die geschwungen werden?
Herr Tussing, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich habe eine ganz neue Entwicklungshilfepolitik gefordert von der Bundesrepublik. Ein Riesenartikel im Handelsblatt, ein Interview mit mir. Und zwar eine Entwicklungshilfepolitik, die mit den 10 Ländern in Afrika viel intensiver zusammenarbeitet. Ich habe gefordert 5 Milliarden mehr Aufwand. Also das, aber ich habe gleichzeitig gesagt, die anderen Länder, wo es zu viel Korruption gibt, wo es auch keine politische Zuverlässigkeit gibt, denken Sie nur an Nigeria, ein wahnsinnig ölreiches Land. Milliarden von Euro werden auf Schweizer Nummernkonten transferiert. Aber wir geben Entwicklungshilfe. Das ist absurd. Sondern wir müssen die Länder, die sagen ja, mit denen man zusammenarbeiten kann, aber da müssen wir nicht nur geben, wir müssen auch fordern.
Sie sind mal trotzdem jetzt ausgewichen, weil wir waren ja eben noch bei den Spiegelausgaben und den rechten Parolen im Osten.
Nein, Herr Tussing, ich bin Ihnen nicht ausgewichen, weil das Problem, was wir haben, hängt doch mit den 1 Million Menschen zusammen, die zu uns gekommen sind. Und wenn wir das Problem nicht lösen, dann wird in 10, 20 Jahren wird alles nur noch schlimmer. Nur ich versuche, die Probleme in Afrika zu lösen. Weil sonst wäre der Migrationsstrom, es ist heute schon schwierig, aber es wird noch viel schlimmer. Also ich bin genau an dem Thema, nur ich habe einen anderen Ansatz. Also ich versuche in Afrika was zu bewegen, weil hier werde ich jetzt keine Stellung mehr beziehen. Die einen sagen so, die anderen so, was soll ich meinen Senf auch noch dazu geben? Das ist nicht zielführend.
Unternehmer in Deutschland haben eine Verantwortung. Sie haben ja auch geschrieben, Geld, wer Geld hat, hat automatisch auch Verantwortung. Das heißt, Unternehmer in Deutschland müssten ihre Stimme vielleicht so wie Sie auch mehr zeigen und mehr Position beziehen?
Absolut, absolut. Weil der Unternehmer ist nichts Böses. Ja, ich meine, es gibt viele Unternehmer, die leider uns nicht gut getan haben durch das, was passiert ist. Banken, Autowerke und so. Wir kennen das alles. Aber es gibt auch ganz viele hochseriöse Familienunternehmer in Deutschland ist, aus allen Branchen. Und es wäre dringend erforderlich, dass mehr davon Mut haben und ihre Meinung sagen, sich auch einbringen. Politiker sind wichtig, Lehrer sind wichtig, Ärzte sind wichtig, aber Unternehmer sind auch wichtig. Ich sehe mich als Teil dieser Gesellschaft und trage auch ein Stück Mitverantwortung. Und deshalb sitze ich hier vor Ihnen und mache das auch gerne, was ich mache. Ja.
Gibt es da nicht auch so eine Zwickmühle, wenn man sich als Unternehmer äußert? Natürlich hat man Kunden, man hat natürlich auch Klienten. Wenn man sich äußert und politisch Position bezieht, dann kann man natürlich den einen vergrätzen und den anderen vergraulen.
Herr Tussing, ich bin im völlig zerstörten Hannover aufgewachsen. Wenn wir nicht Courage haben und Haltung zeigen, ja, soll ich den ganzen Tag Angst davor haben, dass vielleicht ein AfD-Anhänger in Zukunft nicht mehr bei Rossmann kauft? Werde ich auch noch verkraften. Vielleicht kaufen Sie das Doppelte, das ist wieder gut, ja. Nein, aber mein Leben kann doch nicht dadurch bestimmt sein, dass ich vor irgendwas Angst habe, sondern ich muss doch zeigen, wo ich stehe. Und die Menschen am Radio müssen jetzt ein Gefühl dafür bekommen, wie der Rossmann tickt. Weil ich, Vertrauen ist wichtig, aber ohne Ehrlichkeit und ohne Haltung geht gar nichts.
Sie haben ja eben gerade von Ihrer Hilfe in Äthiopien gesprochen, von der Stiftung Weltbevölkerung. Wie ist denn das entstanden? War das ein Pflichtgefühl oder war das eher so ein persönliches Bedürfnis?
Also es war eine völlig kuriose Situation. Ich war 91 in Hannover-Langenhagen am Flughafen und Schäuble hätte angeblich noch Zeit und er würde sich freuen, mit bekannten Hannoveranern zusammenzukommen. Und da habe ich gefragt, was tut die Bundesregierung zum Erhalt der tropischen Regenwälder? Und jedenfalls am Ende der Diskussion kam ein Mann auf mich zu, Erhard Schreiber, und er hätte eine Idee, eine Stiftung zu gründen, Stiftung Weltbevölkerung. Und hat er mir sein Konzept erklärt und ich sagte, okay, dann machen wir das zusammen, Herr Schreiber. Und eins sage ich Ihnen, wenn ich etwas mache, mache ich es bis an mein Lebensende. Und jetzt mache ich es seit 26 Jahren und die Stiftung ist schon, hat eine große Reputation, wird stark unterstützt von Melinda und Bill Gates. Und wir machen in Afrika eine sehr gute Arbeit.
Und Sie fahren regelmäßig hin?
Ja, ich fahre regelmäßig hin. Also ich bin nicht dauernd da, aber jetzt war ich, glaube ich, in Äthiopien 4-mal und vom halben Jahr war ich erst mal in Uganda und kenne natürlich Tansania, Kenia. Und es ist immer eine große Freude. Afrika ist faszinierend.
Ja. Heute sind Sie 72 Jahre alt und Ihr Buch klingt so vielleicht ein bisschen nach einer Bilanz, die Sie ziehen wollten?
Ja, ein bisschen. Aber ich wollte einfach mit meinem Buch zeigen, dass Unternehmer nicht so finstere Wesen sind, die da irgendwie den ganzen Tag nur 24 Stunden wie Dagobert Duck, als ich Kind war, nein, Unternehmer sind Menschen, die sind auch genauso unterschiedlich wie Politiker und wie in anderen Berufsgruppen. Und ich wollte einfach ein Stück von mir zeigen, weil ich bin ein hundertprozentiger Verfechter unserer Demokratie und dazu gehören viele verschiedene Menschen und ich wollte einfach zeigen, vielleicht kannst du auch ein Vorurteil abbauen. So bin ich mit Schwächen und Fehlern, aber auch mit Stärken und auch anständigen Seiten. Und das habe ich versucht zu transportieren.
Dann bin ich auf den Baum geklettert. Vom Aufstieg Mut und Wandel. Wir haben mit Unternehmer und Drogeriepionier Dirk Rossmann über seine neue Autobiografie gesprochen. Herr Rossmann, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
HR Info, das Interview können Sie nachhören als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Jan Tussing.